Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
Der Name Jürgen Sparwasser wird auf ewig mit einem der größten Fußballwunder verbunden bleiben. Er schoss bei der WM vor fast 50 Jahren gegen die mit Weltstars wie Meier, Beckenbauer und Müller bestückte DFB-Elf das 1:0 Siegtor für die DDR. Ohne diese Niederlage wäre die BRD 1974 vielleicht gar nicht Weltmeister geworden, denn sie war ein Weckruf für die Topstars. Zumal das innerdeutsche Duell natürlich auch politisch extrem aufgeladen war. Knut Benzner über ein Fußballspiel als Klassenkampf und die Aufstellung der DDR.
Kreu, Bransch, Kische, Kurpjuweit, Weise, Wetzlich, Irmscher, Kreische, Lauk, Sparwasser, Hofmann.
65. Minute, Hamann eingewechselt für Hoffmann.
Anstoß hat die BRD-Auswahl.
Die DDR war die Deutsche Demokratische Republik und im Westen waren die BRD. Das war von 1949
bis
89. Ja, im Osten oder im DDR waren die Verhältnisse, die Arbeitsbedingungen auf jeden Fall schlechter als im Westen. Ich meine, es gab weniger Möglichkeiten in der DDR. Der Alltag war vielleicht eingeschränkt durch geringere Bedingungen oder geringere Bedürfnisse. In der Historie ist es auf jeden Fall wichtig und erwähnenswert.
Tochter Eleni, 18, hat gerade Abitur gemacht.
Meier im Tor, davor Schwarzenbeck, Beckenbauer, Vogt, Breitner, Kullmann, Overath, Hoeneß, Gerd Müller, Flohe, Krabowski.
Der Auswechselspieler von vorwärts aus Berlin hat die Mittellinie überdribbelt. Sieht sich jetzt Beckenbauer gegenüber, zieht es vor, steil zu spielen auf Sparwasser. Schöne Aktion!
68. Minute, Höttges eingewechselt für Schwarzenbeck. Eine Minute später, Netzer für Overath.
Franz Beckenbauer, vielleicht sonst überhaupt nicht.
Sohn Maxi, 17. Sepp Maier?
Nö, keine Ahnung.
Jürgen Kreu, Jürgen Sparwasser?
Kenne ich auch nicht, auch noch nie gehört.
Und die Grenze?
Von Nord nach Süd. Von Lübeck. Berlin war ja auch geteilt in zwei Seiten, in West- und Ost-Berlin.
Der Sommer 1974 war kein schöner Sommer. Er war regnerisch und kalt. In Hamburg waren an jenem Abend gerade 17 Grad. Die halbe Welt war geteilt. Zwar war es zwischen den beiden deutschen Staaten zu einer Reihe bilateraler Vereinbarungen gekommen, doch der Rücktritt Willy Brandts als Kanzler der Bundesrepublik Deutschland beziehungsweise der Anlass seines Rücktritts, nämlich die Enttarnung des persönlichen Referenten Günter Guillaume als Spion der DDR, trugen keinesfalls zu einem ausgleichenden Klima, geschweige denn ausgewogenen Bedingungen bei.
Gleichzeitig machte sich aber doch in den 70er Jahren gewisser Pragmatismus auf allen Seiten breit, zumal ja auch beide deutsche Staaten mittlerweile in die UNO aufgenommen worden waren. Die Verhältnisse in der DDR hatten sich zum einen scheinbar stabilisiert. Erich Honecker hatte mit seiner Politik Wert darauf gelegt, einen gewissen Wohlstand zu schaffen in der Wohnungsbaupolitik, in anderen Bereichen. Die DDR war in der Tat zur großen Überraschung und auch zum Ärger der Bundesrepublik hoch überlegen bei Olympia und wurde damit natürlich zu einem ganz, ganz wichtigen Prestigeanker. Es gab den sogenannten Staatsamateurismus, wobei das eigentlich ein Spottbegriff aus dem Westen war. Der bezeichnet im Grunde genommen, dass offiziell die DDR-Sportler und Sportlerinnen Amateure waren. Das schrieb ja das olympische Reglement auch vor. Aber faktisch waren sie vom Staat angestellt in verschiedenen staatlichen Einrichtungen, haben aber in der Tat wie Profis trainiert.
In sämtlichen Bereichen, auch im Fußball. Dr. Jutta Braun, Jahrgang 1967, Historikerin am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam.
Die DDR hatte sich anders als bei Olympia 1972
in München,
wo man ja wirklich das Ziel hatte, jetzt wörtlich den Klassenfeind auf seinem eigenen Territorium zu schlagen, und auch glaubte, dass man das schaffen könnte und ja dann auch geschafft hat, hatte man beim Fußball nicht ganz so hohe Erwartungen, weil man einfach wusste, dass die DFB-11 notorisch erfolgreicher ist als der DDR-Fußball. Insofern war dann dieser Erfolg, den man errungen hat, tatsächlich ein Überraschungserfolg.
1974. Berlin war Hauptstadt der DDR. Für den anderen Teil galt die Schreibweise West-Berlin in einem Wort. Für den Karikaturisten Gerhard Seyfried wurde die Stadt zu Rest- und Rost-Berlin, die Bundeshauptstadt zu Bonz, aus Halle wurde Galle und so weiter. Im New Yorker Museum of Modern Art wird Picassos Triptych von Guernica mit einem Text besprüht. Solzhenitsyn, 4 Jahre zuvor Literaturnobelpreisträger, wird aus der UdSSR ausgewiesen. Rostropowitsch, Cellist, Dirigent und Komponist, verlässt sie freiwillig. Caspar David Friedrich wird 200, die Hamburger Kunsthalle zeigt 95 von 140 erhaltenen Gemälden. Aber Nina Hagens Farbfilm, Theo, wir fahren nach Lodz, Vicky Leandros. Kriege? Überall. Kambodscha, Burma, Israel, Angola, Äthiopien. Umstürze? Überall. Meist mit Hilfe des Militärs, von der Nelkenrevolution in Portugal abgesehen. Wirtschaft? Ölkrise. Fußballer des Jahres, Beckenbauer und Brandsch im Osten. Er schoss im entscheidenden Qualifikationsspiel die DDR mit 2 Toren gegen Rumänien zur WM. Gewinner des Europapokals der Pokalsieger, der 1. FC Magdeburg, 2:0 gegen den AC Mailand in Rotterdam vor 5000 Zuschauern. Durch das Los, gezogen vom 11-jährigen Detlef Lange, klein, blond und Mitglied der Schöneberger Sängerknaben, waren am 5. Januar 1974 im Sendesaal des Hessischen Rundfunks in Frankfurt am Main die beiden Staaten BRD und DDR zusammen in eine Gruppe gekommen. Stille, Raunen, Beifall. Die DDR stand vorne, somit lautete die Paarung DDR gegen BRD, nicht umgekehrt. Das Gerücht am Ende der Veranstaltung, die DDR würde aufgrund des Aufeinandertreffens mit der Bundesrepublik einen WM-Rückzug erwägen, wurde von Verantwortlichen der DDR schnell dementiert. Nebenbei, diese Veranstaltung in Frankfurt hatte den DFB 70.000 D-Mark, 35.000 Euro gekostet. Klassenkampf, sagte Jutta Braun gerade. 90 Minuten Klassenkampf. Thomas Blaes, 60, Autor des vor 25 Jahren zum 25-jährigen Jubiläum dieser Begegnung erschienenen Buches 90 Minuten Klassenkampf.
Die politische Bedeutung dieses Spiels wurde schon deutlich in der Reaktion des Präsidenten des Deutschen Turn- und Sportbundes der DDR, Manfred Ewald. Witterten die DDR-Oberen, also die Funktionäre, die Sportfunktionäre, eine böse Verschwörung des Westens. Man war allen Ernstes der Meinung, dass eine politische Absicht dahinter steckte, dass diese beiden Mannschaften gegeneinander gelost wurden. Der Generalsekretär des Deutschen Fußballverbandes der DDR, Günter Schneider, kam nach Berlin zurück und Manfred Ewald hat ihn wutschnaubend empfangen und gesagt, warum er denn nicht verhindert habe, dass die DDR mit der Bundesrepublik in eine Gruppe gelost worden sei.
Ist denn nach Ostberliner Verständnis der Zufall kontrollierbar? Blaes Buch, er beschreibt auf 150 Seiten alles, was dazugehörte, ist vergriffen, kann allerdings unter dem Titel des Buches über das World Wide Web eingesehen werden. Klassenkampf bzw. politische Programme sowie Folgen allenthalben. Die UdSSR musste in 2 Play-off-Spielen um die Teilnahme an der WM-Endrunde gegen Chile, den Siegern der Südamerika-Gruppe 3, antreten. Im Hinspiel in Moskau trennten sich beide Mannschaften 0:0. Zum Rückspiel in Chile trat die Sowjetunion nicht an, da das Spiel im Nationalstadion von Santiago de Chile durchgeführt werden sollte. In diesem Stadion waren während des von der CIA gestützten Militärputsches gegen Präsident Salvador Allende im September 1973 Oppositionelle inhaftiert, gefoltert und ermordet worden. Das Spiel wurde angepfiffen und nach dem 1:0 abgebrochen, da mangels anwesender sowjetischer Spieler kein Wiederanstoß möglich war. Die sowjetische Mannschaft wurde von der FIFA disqualifiziert und das Spiel 2:0 für Chile gewertet. Und nun die DDR im Gruppenspiel gegen Chile im Olympiastadion in West-Berlin.
Die Stadt war aufgeteilt unter den vier Besatzungsmächten nach dem Zweiten Weltkrieg und gehörte offiziell nicht zur Bundesrepublik. Das war faktisch so. Und deswegen hatte die DDR auch zunächst nicht eingesehen, dass überhaupt Spiele einer Fußballweltmeisterschaft, die offiziell in der Bundesrepublik stattfand, in West-Berlin stattfinden sollten. Das bekam dann umso mehr Brisanz, als ausgerechnet die DDR-Fußballer in West-Berlin zum Gruppenspiel gegen Chile antreten sollten, was wiederum noch mehr Brisanz dadurch erlangte, dass ja eigentlich die Sowjetunion potenziell hätte teilnehmen müssen. Und West-Berlin war auch insofern ein politisch brisanter Punkt, als er von den Funktionären in der Vorbereitung der DDR-11 auf die Weltmeisterschaft extra ins Programm aufgenommen wurde. Denn es war üblich, auf DDR-Seiten vor großen Wettbewerben die Sportler des eigenen Landes auf die jeweiligen politischen Gegebenheiten in dem Gastgeberland vorzubereiten. Und das war auch der Fall in der Vorbereitung auf die Fußball-Weltmeisterschaft.
Die Spieler wurden geschult über die Rolle von West-Berlin, über die Außenpolitik der Regierung Brandt-Scheel und über das Vier-Mächte-Abkommen. Sie waren sogar da vorher. Und weil West-Berlin um die Ecke lag, quasi mittendrin, durften zum Spiel Chile-DDR 3000 Kader der DDR statt der von der DDR genehmigten 1500 bei den anderen Begegnungen. Und in der BRD? Die ganze WM wurde relativ unaufgeregt wahrgenommen. Kein Fahnen mehr außerhalb der Stadien, bisweilen wenige Zuschauer. DDR, Australien 17.000, Australien, Chile 17.000, Bulgarien, Uruguay 13.000. Die Zeitung mit den großen Buchstaben titelte vor dem Klassenkampfspiel »Warum wir heute gewinnen« und nachher »So nicht, Herr Schön«. Gemeint war der gebürtige Dresdner Bundestrainer Helmut Schön und der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, 1974 aufrecht konservativ, war Fußball an sich sowieso zuwider und das neue Deutschland, die SED-Parteizeitung, hatte die Begegnung auf Seite so und so verbannt.
Einwurf für Breitner zu Hoeneß. Hoeneß schon im 16-Meter-Raum, Rückzieher auf Kullmann. Kopfball und dann ist Müller zu spät gegen Kroll, der fängt ab und wirft ab.
Hier schauen Sie unsere Touristen und unsere Spieler.
Das Spiel zwischen der Bundesrepublik und der DDR habe ich mit großem Interesse im Westfernsehen verfolgt.
Peter Heimann, 84. Mein Schwiegervater.
Für mich und meinen Bekanntenkreis war die bundesrepublikanische Mannschaft, die eigentlich deutsche Mannschaft. Die Leute wie Beckenbauer, Uli Hoeneß waren unsere Leute.
Doktor der Physik und am selben Institut wie Angela Merkel, ohne ihr je begegnet zu sein.
Der Ausgang des Spiels war natürlich für uns enttäuschend, weil wir wollten, dass die Bundesrepublik gewinnt. Denn die DDR hat ja in vielen Sportarten immer gewonnen, in Leichtathletik und Schwimmen und Turnen. Und so war Fußball doch die Domäne der Bundesrepublik.
Ich bin Thomas Gulski, Jahrgang 1959, seit gefühlt 55 Jahren Sportreporter. Beruflich seit 1985.
Inzwischen seit langem beim ZDF, unter anderem für das Morgen- und das Mittagsmagazin.
Nach einem Studium der Journalistik in der DDR in Leipzig an der Karl-Marx-Universität, heute Universität Leipzig.
Skulski, damals 14, sah das Spiel mit seinem Vater in dessen Bäckerei, DDR-Fernsehen.
Und waren auch für die DDR-Mannschaft. Mein Vater war für die DDR-Mannschaft, ich war für die DDR-Mannschaft. Und wenn ich jetzt so meine Kumpels vom Fußballverein nehme, und da konnte man so sagen, zwei Drittel waren für die Bundesrepublik, aber ein Drittel war auch sehr eindeutig für die DDR-Mannschaft.
Skulski hat ein Fußballalbum dabei, selbst geklebt.
Das sind Sammelbilder, die in den Sprengelschokoladen waren. Vor der Weltmeisterschaft 1974 lagen in jeder Sprengel-Schokoladentafel diese Sammelbilder.
Aber Sprengel war doch wie Balsen Hannover.
Ja, Westschokolade, die man geschickt bekommen musste in einem Paket von netten Verwandten. Wir haben nette Verwandte in Hamburg, die auch hin und wieder Pakete schickten, aber es reichte natürlich überhaupt nicht. Also ich bat dann darum, dass dann 5 oder 10 Tafeln Sprengelschokolade drin sind. Ich hatte immer schon den Hang zu spielen und hatte so ein Tischfußballspiel. Und da haben wir immer um Sprengelbild gespielt mit den Kumpels.
Es muss manche Verwandte im Westen gegeben haben. Skulskis WM-Buch mit selbstgetippten Aufstellungen und mit Kadern aller beteiligten Länder. Sein Resümee?
Ich habe immer schon Konstellationen ausgerechnet. Das gehört für mich zum Spannenden des Sports. Und fand es total blöd, dass es dadurch, durch diesen Sieg, die schwerere Gruppe gegeben hat. Mit Niederlande, Brasilien, Argentinien. Während die Bundesrepublik den vermeintlich leichteren Weg gehen konnte. Und ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass dieses 1:0 der DDR-Mannschaft dem Team Beckenbauer geholfen hat, Weltmeister zu werden 1974.
Kurz nach 21 Uhr, die 77. Minute. Wir hören erst Heinz-Florian Oertel, Kommentator des DDR-Fernsehens, dann Heribert Fassbinder, TV-Kommentator der ARD, dann Oertel, wieder Fassbinder und wieder Oertel.
Sparwasser, Sparwasser und Tor! Jürgen Sparwasser aus Magdeburg.
Hammer, der Auswechselspieler von Vorwärts aus Berlin, hat die Mittellinie überdribbelt. Sieht sich jetzt Beckenbauer gegenüber, zieht es vor, steil zu spielen auf Sparwasser. Schöne Aktion, Schussmöglichkeit und Tor!
Tor! Jürgen Sparwasser aus Magdeburg.
Sparwasser, der Magdeburger, nimmt den Ball auf, zieht an Kullmann, Vogts und Beckenbauer vorbei. Und lässt Sepp Maier keine Chance.
Eine meisterliche Aktion. 12 Minuten vor dem Ende, also in der 78. Minute 1:0 DDR, Torschütze Sparwasser.
Sparwasser holt aus, als ob er schießen wollte. Sepp Maier denkt, er schießt, fällt rein auf die Finte, schmeißt sich auf den Boden. Jürgen Sparwasser sagt Danke und schießt den Ball über den liegenden Sepp Maier ins Tor und hat noch so viel Energie, dass er abdreht. Und er weiß nicht, was er tut, einen Purzelbaum schlägt.
Ronald Reng, Autor des gerade erschienenen Buches 1974, eine deutsche Begegnung, als die Geschichte Ost und West zusammenbrachte. Das Bild des Buchdeckels. Links Müller, rechts Wetzlich, Dynamo Dresden. Beide mit dem Rücken zur Kamera. Müller berührt mit seiner Hand fast zärtlich Wetzlichs Haar. Der wiederum hat seinen linken Arm auf Müllers rechtem Oberschenkel.
Das ist ein sehr ungewöhnliches Bild, weil es mit der Geste ausdrückt eine Verbundenheit zwischen den Spielern. Und wir sehen auch beide Spieler von hinten. Das war also auch die Idee des Titelbildes, dass dadurch ausgedrückt wird, es geht nicht um die beiden Personen, sondern es geht um die Sache an sich, um das Aufeinandertreffen der DDR und der Bundesrepublik.
Die Bundesrepublik.
Es war eine stark politisierte Gesellschaft und es war ganz klar geteilt, entweder man ist links oder man ist rechts. Das zeigte sich auch in den Ergebnissen der Bundestagswahl. 1972 wurde Willy Brandt gewählt. Es bleibt immer übrig, das beste Ergebnis in der Geschichte der SPD, 45%. Was dabei verschwiegen wird, die CDU hatte 44%. Da blieben noch ein paar Exzentriker, die gesagt haben, ich will aber FDP, weil ich bin anders. Und es prägte auch den Ton der Zeit.
Den Begriff gespaltene Gesellschaft gab es allerdings noch nicht. Martin Hoffmann, erster FC Magdeburg, war der jüngste Spieler auf dem Platz, gerade mal 19. Horst-Dieter Höttges sollte sein letztes Länderspiel machen, Günter Netzer sein einziges bei einer WM. Alle 1500 DDR-Touristen fuhren aus Hamburg zurück nach Hause. Jürgen Sparwasser blieb 1988 drüben, also hier oder da, je nachdem. Hatte die BRD die Begegnung gegen die DDR absichtlich verloren? Bewahre. War die zweite Runde des Turniers. Der Spielmodus dieser WM umfasste eine Vor- und eine Hauptrunde und damit nur zwei K.O.-Spiele. Das Spiel um den dritten sowie das um den ersten Platz. War die zweite Runde des Turniers für die DDR schwerer und die BRD leichter? Nun ja, die DDR verlor in der Folge unglücklich gegen schwache Brasilianer, spielte unentschieden gegen noch schwächere Argentinier und war gegen die Niederlande ohne jede Chance. Den Franzosen Philippe Collin sollte dieses Spiel DDR-BRD zu einer Graphic Novel mit dem Titel »Das Spiel« inspirieren. Viel später, 2020. Zwei Brüder, einer im Osten, einer im Westen, beide Geheimagenten. Ein Familiendrama vor dem Hintergrund dieses Spiels. Erwähnen wir die inzwischen Verstorbenen. Blochwitz und Friese, die Ersatztorhüter der DDR. Bransch, Wetzlich, Streich und Laug, Flohe, Höttges, Grabowski, Müller, Beckenbauer, Hölzenbein. Die Mannschaft der BRD wurde nach diesem Wettkampf nahezu umgestellt. Die Mannschaft der DDR traf sich am Wochenende des 3. 4. Mai dieses Jahres zum 50-jährigen Jubiläum in Dierhagen über Rostock im Strandhotel Fischland. 9 einstige Akteure waren anwesend. Sparwasser.
Dass die Tribüne angeht. Helmut Schmidt als Bundeskanzler hat da oben gesessen. Wir hatten gehofft, dass Erich Honecker kommt. Aber der durfte ja nicht. Der durfte nicht reisen. Der hat ja Westverwandtschaft in Saarbrücken gehabt. Ist keine Reisekarte gewesen.
Irmscher, Hoffmann, Schnupphase, Hamann, Seguin, Kische. Kreu, der Torwart, 50 Jahre später.
Schöne Zeit, wir erinnern uns gerne. Und wenn das Treffen mit den ehemaligen Mannschaftskameraden in einer solch idyllischen Ecke stattfindet, was gibt Schöneres als die Ostsee bei schönem Wetter? Wir freuen uns sehr und genießen das.
Nicht weit vom Strandhotel Fischland entfernt wohnt Egon Krenz, inzwischen 87. 1989, noch vor dem 9. November, war er der Nachfolger Erich Honeckers als Generalsekretär des ZK der SED, sowie der letzte Staatsratsvorsitzende der DDR, damit faktisch Staatsoberhaupt. 1974 erster Sekretär des Zentralrates der FDJ, der Freien Deutschen Jugend. Frage an ihn 50 Jahre später. Was hat er am 22. Juni 1974 gegen 19 Uhr 1930 gemacht?
Natürlich das Spiel geschaut.
Und wo?
Ja, zu Hause.
Also in Wandlitz.
Ja, zu Hause, ja.
Dann war das Spiel zu Ende.
Hab mich gefreut, dass wir gewonnen haben. Das einzige Spiel, was zwischen der DDR und der Bundesrepublik stattfand, hat die DDR gewonnen.
Was nicht ganz stimmt. 1972 bereits war es in München während Olympia in der Zwischenrunde auch zu dieser Begegnung gekommen. Die DDR gewann mit fast der gleichen Aufstellung gegen die Amateure der BRD mit 3-2. Bei denen dabei Uli Hoeneß und Ottmar Hitzfeld. 1974 war Krenz stolz.
Natürlich.
Die Szene hat damit nicht ganz ihren Schluss.
Ja, jetzt müssen wir bloß hier, sonst kriegen wir Ärger.
Sonst noch, die Hymnen der beiden deutschen Staaten hatten, Gedankenstrich haben, tatsächlich das gleiche Versmaß. Probieren Sie es mal aus.